Aber zurück zu unserem Thema hier. Er sagt also, die Menschen sind unter der Erde geboren und sind dort von der Mutter Erde heraufgeschickt worden, die die Ernährerin ist. Und unter dieser Oberfläche der Erde, dort unten sind sie vorgebildet worden. Sie sind also dort schon fertig durch die Mutter. Und jeder, der heraufgeschickt wird, ist dadurch durch die Mutter Erde vorgeprägt. Und aus dieser Vorprägung kommt er nicht heraus. Das ist der Hintergedanke der kosmologisch-ägyptisch-platonischen Idee von der Vorgeburt des Menschen in der Erde. Und diese Vorgeburtsidee geistert ja bis heute durch die Menschheitsgeschichte. Es gibt eine Vereinigung von die nennen sich die Flacherdler. Die behaupten immer noch, wie die Ägypter, dass die Erde eine Scheibe ist und dass man nur weit genug hochkommen kann, dann könne man das eben sehen. Da hat einer sogar eine Rakete gebaut, mit der er sich hochgeschossen hat. Beim zweiten Versuch ist er dann abgestürzt und war tot. Platon weiß natürlich, dass das eine Lüge ist. Er eiert darum und sagt, ja, das ist ja eigentlich der Gesprächspartner, der sagt dann zu ihm, warum hast du es nicht schon früher gesagt? Das ist ja eigentlich eine Ungeheuerlichkeit, was ich da jetzt vorbringe. Es ist hilfreich. Diese Ungeheuerlichkeit ist hilfreich, weil die einfachen Menschen, wenn wir sie dazu bringen, dass sie an das glauben, das nennt sich dann griechisch Pseudos Aletheia, die wahre Lüge. Es steht wörtlich so in der Politeia drin, dass also das eine wahre Täuschung, wahre Lüge, Pseudos Aletheia ist, die aber nützlich ist, weil wenn die Menschen an diese Idee glauben, sie nicht zur Selbstgestaltung der Demokratie fortschreiten. Dann verlassen sie sich nämlich auf das, was in ihnen die Mutter Erde eingegeben hat, und dann wird niemand darüber hinausgehen. Schuster, bleib bei deinen Leisten. So heißt der Spruch dann übersetzt. Das, was in dir drin ist, das wird die Basis für sein zukünftiges Leben sein. Die zweite fatale Grundidee, die auf dieser Idee aufbaut, ist die des Aristoteles. Das darf ich Ihnen aber jetzt nur kurz andeuten. Aristoteles, darüber haben wir auch schon gesprochen, hat die Idee entwickelt des Körper-Leib-Seele-Verhältnisses, und zwar der Vererbungslehre, die über das Sperma geht. Jedem einigermaßen aufgeklärten Menschen ist im Übrigen klar, dass wenn Mann und Frau sich vereinigen, dass es dann Kinder gibt, wenn man keine Verhütungsmittel nimmt. Aristoteles entdeckt, dass der Mensch eine Entwicklung in sich selbst trägt, die nicht mit dem Boden zu tun hat, mit den Pflanzen, wie Platon das vorher gesagt hat. Nein, es gibt einen zweiten Ursprung, sagt Aristoteles. Der zweite Ursprung liegt im Menschen selber oder im Bios selbst. Und jedes Lebewesen vererbt offensichtlich seine Erbstruktur an die Nachkommen. Dieses Thema ist in der Tat die existenzielle Transformation, die durch den Eros jeder Mensch erlebt. Es gibt ja das Phänomen, dass Menschen Kinder kriegen, Männer und Frauen Kinder kriegen, und dass manche Männer nicht akzeptieren, dass sie die Väter ihrer Kinder sind. Das heißt, wir haben es mit einer Grundstruktur des Bios zu tun. Dieses, was Aristoteles dann oder die aristotelische Theorie dann später Spermatikos Logos nennt, dass der Leib des Menschen, wir alle einen Leib haben, inhärent eine, wir würden heute sagen, genetische Struktur hat, eine Vererbung hat, und diese Vererbung ist maßgeblich dafür, wie der zukünftige Mensch aussieht, welche Größe und so weiter er hat und auch welche Krankheiten oder Gesundheiten und so weiter er von seinen Vorfahren erbt. Das heißt, es gibt eine existenziell-genetische Struktur, aber Diese existenziell-genetische Struktur kommt beim Menschen immer nur dann zum Tragen, wenn er zeugt. Und wenn er zeugt, zeugt er einen Menschen in eine existenzielle Schwächesituation hinein. Und diese existenzielle Schwächesituation ist die Welt. Die Menschen kommen in der Tat zur Welt, so sagen wir auch so. Wir kommen nicht zur Erde, sondern wir kommen zur Welt. Und wenn die Menschen zur Welt kommen, dann kommen sie zur Welt, in eine Welt, die sie erwartet. Warum? Weil wir schwach sind, wenn wir geboren werden. Deshalb auch der Grundsatz, der Mensch ist schwach geboren, um in dieser Welt durch Lernen und so weiter stark und souverän und frei zu werden. Das ist die neue Anthropologie. Die alte Anthropologie aber sagt, nein, nein, der Mensch ist weder schwach noch stark noch sonst wie geboren, sondern er ist so geboren. Und er wird nie anders werden, als er bei Platon durch die Natur oder bei Aristoteles durch die Vererbung vorgeprägt ist. Das wäre selbst für Aristoteles zu viel der Dummheit gewesen, weil der natürlich wusste, dass der Mensch, wenn er geboren wird, nicht stark und nicht schwach als Sozialwesen ist. Als Sozialwesen ist er angewiesen auf seine Familie und auf eine Weltstruktur. Das heißt, wir sind auf eine Weltstruktur angewiesen, die uns erwartet. Und ohne die Weltstruktur, die uns erwartet, können wir gar nichts werden. Das ist dann eben die existenzielle Herausforderung des Menschen, dass er seine Kultur als eine empfangende und eine weitergebende Kultur versteht. Und diese empfangende und weitergebende Struktur bedeutet immer existenziell, dass der Mensch geboren wird in einer Ausnahmesituation. Jede Geburt ist eine Ausnahmesituation. Es gibt keine Regelgeburt. Wir sind auf die anderen angewiesen. Und die Urvölker, wenn die das gemacht haben, ist jedes zweite oder dritte Kind oder noch mehr statistisch dort im Busch gestorben. Ja? Und wenn wir heute die Kindersterblichkeit so weit reduziert haben, dann ist das ein kultureller Erfolg und keine natürliche Erzeugung, Schöpfung. Das heißt, was wir an Kultur in diesem Ausnahmezustand von Entstehen und Vergehen der Welt erzeugen, ist eine Hegung, eine Umhegung, eine Einhegung einer natürlichen Geburt. Ja, die ist natürlich von Natur gegeben durch einen künstlichen Leib. Das heißt, eine Weiterentwicklung dieses Lebewesens Mensch in seiner Künstlichkeit. Ja, Welt ist künstlich und nicht natürlich. Und der Rückkoppelung müssen wir dann natürlich versuchen, das tun wir auch, dass wir mit der Natur in ein versöhntes Verhältnis kommen, aber das ist heute nicht unser Thema. Wir brauchen also zunächst das Verständnis, dass wir, wenn wir geboren werden, in eine existenzielle Gründungssituation kommen, die uns zur Schöpfung von Welt zwingt. Und das ist dann der nächste Schritt, wo die existenzielle Transformation, dass eben Mann und Frau ein Kind erzeugen, und wenn das geschieht, dann sind sie hinter ihrem Rücken zu Vater und Mutter geworden. Und das ist die existenzielle Transformation. Und dieses Phänomen, dass sie existenziell etwas tun als existierende Wesen, was sie dann existenziell als Verantwortung verstehen müssten oder sollten und nicht davonlaufen dürfen, das ist die Gründungssituation der Welt. Und diese Gründungssituation der Welt als eine Fortgabe von Leben, ja, in der Ebene vom Bios und in der Ebene von Welt als Verantwortung. Dieser Dreischritt wird zum Vierschritt der Verantwortung, wenn der Mensch kapiert, ja, ich habe jetzt Verantwortung für dieses Wesen und ich bin ihm liebend zugeneigt. Liebend. Dieses Menschenwesen braucht Inklusion. Und wenn Sie das als Feind betrachten, was natürlich tatsächlich auch geschieht, Exklusion, dann lassen Sie die Verantwortung für dieses Kind fallen. Dann fliehen Sie weg. Und dann heißt das, Sie sind Ihrem eigenen Nachwuchs Feind. Kann eine Kultur entstehen auf der Feindschaft gegen sich selbst? Diese Frage muss wir uns stellen. Nein. Die Antwort ist ganz einfach, nein. Der Grundsatz des Lebens ist, dass wir Weltinnenpolitik in der Familie machen, Inklusion und den anderen nicht als unseren Feind, die Kinder, die Eltern, die Kinder nicht und umgekehrt die Kinder, die Eltern nicht, als ihre Feinde betrachten, das ist doch irre. Ja, es ist irre, aber es geschieht. Und diesen Irrsinn zu durchbrechen, hat sich, ich komme immer wieder auf Sokrates zu sprechen, Sokrates auf den Weg gemacht. Der Mensch, jeder Mensch in der Polis hat die Verantwortung nicht nur für sich selbst, sondern für die Polis-Familie, für die Gemeinschaft der Stadt. Warum denn das? Weil wir in diese zweite Welt hineingeboren werden, die es nach der Familie gibt. Denn es gibt nicht nur eine Familie, die überleben kann, sondern es gibt viele Familien, die gemeinsam überleben müssen. Und am Ende muss die ganze Welt, ja, inklusiv, mit den anderen zusammen, wir müssen sogar mit unseren Feinden zusammen versuchen zu überleben. Die allerdings, es gibt solche Leute, die Welt zerstören wollen. Die ISIS will die Welt zerstören, ja, der Faschismus wollte die Welt zerstören, bis das die Welt in Trümmer fällt. Es marschiert, das müssen Sie sich vielleicht mal nochmal in diesen Filmen anschauen. Und die SS-Leute, die hatten auf ihrer Mütze und auf ihrem Kragen den Totenkopf. Das müssen Sie sich immer wieder vorstellen. Das sind unsere Feinde. Die wollen unsere Demokratie zerstören und die kommen von außen. Das ist Exklusion, die Zerstörung, die Feindschaft. Und jetzt kommt aber die Pointe. Es gibt solche Leute innerhalb der Demokratie und sie werden aus demokratischen und aus der Ablehnung demokratischer Strukturen geboren. Und das ist das eigentliche Skandalon unserer Zeit. Das eigentliche Skandalon der Demokratie ist, dass wenn die Demokraten schwach sind, sie ihre Feinde aus und in ihrem eigenen Inneren zur Welt bringen. Dadurch, dass sie die Demokratie verlassen. Das muss ich Ihnen wirklich sagen, das ist die größte Dekadenz, wenn man überhaupt von Dekadenz sprechen kann, und darüber werden wir auch noch viel sprechen in der Folge dieser Reihe. Die große Dekadenz der demokratischen Gesellschaft besteht darin, dass die Demokraten an die Verschwörungstheoretiker ihre Demokratie verraten. Dass sie Dinge glauben über die Demokratie, die gar nicht existieren. Und dass sie nicht bereit sind, die Demokratie nach vorne zu entwickeln, sondern dass sie in die Zerstörung, in die Exklusion und in die Feindschaft zurückgehen. Und zwar nach hinten. Deshalb ist mir wichtig, dass wir den Grundgedanken verstehen, dass Demokratie die dritte, die höchste Form unserer kulturellen Entwicklung ist und dass die anderen Formen Rückfallformen sind, die erste Grundstruktur eben diese platonische Rückfallform in die Clangesellschaft, die zweite Rückfallform in den Feudalismus, die wir mit Aristoteles begonnen haben und dem Hellenismus, und die sich fortsetzt bis nach Russland in den Zarismus, den wir jetzt mit Putin haben. Und die dritte eben Form ist die demokratische Gesellschaft, in der wir heute leben und die große Chance, die wir haben, diese Gesellschaft vorwärts zu bringen. Die gibt es aber nur, wenn wir diesen Dreischritt verstehen. Nicht als einen Kreislauf von Verfassungen, das habe ich auch schon öfters mal demonstriert bei ist auch eine völlig falsche Idee von Platon, dass also die Verfassungs immer wieder sich im Kreislauf wiederholen. Das müssen wir aber vielleicht an anderer Stelle nochmal diskutieren. Ja?
Wie kann die Demokratie solche Strömungen verhindern?
Ja, genau, die Frage ist also jetzt, wie kann die Demokratie solche Strömungen verhindern? Indem sie Demokratie wird und ist. Indem sie in ihrem Inneren, ja, jetzt kommen wir zu der Auseinandersetzung im Inneren, zur Auseinandersetzung mit dem Bürgerkrieg, ja, den Bürgerkrieg nicht führt. Und der Bürgerkrieg ist etwas, was in der Demokratie immer wieder geführt und angelegt ist. Warum denn das? Weil der Egoismus so groß sein kann, dass ich mich nicht um den anderen kümmere, sondern nur um mich selbst. Und dann geschieht etwas Phänomenales, ja, ein Kurzschluss. Der Kurzschluss zwischen dem Einzelnen, der sich entlasten will, und dem Entlaster, das heißt dem Führer, an den er seine Verantwortung, und zwar die Verantwortung für sein Leben, delegiert. Und die Auseinandersetzung, die wir jetzt in den Vereinigten Staaten ja vorgeführt bekommen haben, war die Auseinandersetzung zwischen einer Grundstruktur, nämlich dieses sich auf einen Führer einlassen, der eine Vergangenheit verspricht, die nur die Zukunft seines Geldes ist. Das heißt, das habe ich auch in diesem Artikel über den Putsch von Trump, also Demokratie zwischen Putsch und Reform, diesen Artikel können Sie, wie gesagt, auf meiner Homepage lesen, dargestellt, wie das abgelaufen ist, dass Trump eben tatsächlich Mammon zur Macht führen wollte. Und Mammon ist der Gott des Geldes, und zwar seines Geldes. Und jeder, der an den Gott des Geldes und seines Geldes glaubt, hat geglaubt, wenn Trump an die Macht kommt, wird er im Schlepptau dieses Geldwunsches selbst so reich werden wie der. Und das war der Traum und das war das Versprechen. Und das ist natürlich von Trump nie ernst genommen worden. Und er hat immer gesagt, wenn ich mit euch Verträge mache, habe ich euch vorher schon gesagt, dass ich nicht zahlen werde. Das hat er in seinen Büchern geschrieben. Ja. Und dann werde ich euch auch noch auslachen. Die Deutsche Bank und alle, die ihm Kredite gegeben haben, hat er dann auch tatsächlich ausgelacht. Und er musste, und jetzt kommt der nächste Schritt, er musste die ewige Souveränität erzeugen. Und die ewige Souveränität ist die ewige Herrschaft des Geldes und seiner Dynastie. Und das war sozusagen der Grundgedanke, die demokratische Ordnung in den Vereinigten Staaten auszuhebeln, weil eine Demokratie durch die Dynastie, also durch dynastische, tyrannische Formen, nur dann abgelöst werden kann, wenn der neue Tyrann die ewige Souveränität durchsetzt. Und die ewige Souveränität ist die Zeit ohne ein Ende der Regierungszeit. Deshalb haben die amerikanischen Verfassungsväter übrigens sehr richtig in die amerikanische Verfassung geschrieben, dass es nur zwei Legislaturperioden geben kann, in dem einer Präsident werden kann, weil sie keinen König mehr wie in England wollten. So, da sind die ja geflohen und haben die amerikanische Revolution gemacht, weil sie aus der monarchischen und konstitutionellen Situation Englands weg wollten. Und das sind sie auch gegangen und gekommen. So, das ist also praktisch Trump. Das ist die Trumpsche Variante, die der dem amerikanischen Volk angeboten hat, der ewige Souverän des Geldes werden zu können. Und das passiert auf der Basis des Egoismus. Und da entstehen Formen der dynastischen Vererbung. Und diese Vererbung baut in der Tat auf der Grundidee des Aristoteles auf, nämlich, dass in Feudalsystemen Familien an Familienmitglieder dieses Erbe weitergeben und das Familienoberhaupt, er, Trump, natürlich dann der ewige Herrscher ist, indem er über seine Kinder und über dieses Geld weiter herrscht. Die zweite Grundform, die noch tiefer zurückliegende Grundform ist, die, dass sich die Menschen dann einer anderen, älteren Religion zum Opfer machen. Ob das jetzt ein künstlicher Islamismus ist oder ob das eine Kunstreligion der Wotan-Gesellschaft ist, wie bei den Faschisten, oder ob das eine Kunstreligion in China ist, die auch nichts anderes im Grunde genommen ist als eine Klostergesellschaft, aufbauend auf der Restauration eines Konfuzianismus. Das ist übrigens auch interessant. Ich selber habe mich sehr intensiv mit China beschäftigt, aus bekannten Gründen. Und die chinesische kommunistische Partei hat eine Auseinandersetzung gehabt um den Konfuzianismus. Das war der letzte Kampf, den Mao geführt hat. Der wollte der Überkaiser werden. Und zwar als Maoismus gegen den Konfuzianismus. Der Konfuzianismus in China hat aber gesiegt. Jetzt hat die gegenwärtige chinesische Führung, also das ist Xi Jinping und sein Zentralkomitee, die haben die Idee des Konfuzianismus und der harmonischen Gesellschaft wieder ausgegraben. Und das ist die Grundideologie der neuen kommunistisch-kapitalistischen Gesellschaft. Und das heißt im Grunde genommen Clangesellschaft oder Klostergesellschaft. Darüber haben wir auch schon gesprochen.
Sorry, ich sage aber trotzdem, mit demokratischen Mitteln lassen sich solche Strömungen nicht unterbinden.
Ja, das führt jetzt, also noch die Frage war jetzt folgende, mit demokratischen Mitteln lassen sich solche Strömungen nicht verhindern. Das war die Grundfrage. Ich antworte darauf doch, es gibt keine anderen Mittel als die demokratischen Mittel, um diese Aktionen zu verhindern. Und das bringt uns jetzt auf die Vereinigten Staaten und gleichzeitig auf Deutschland. Zwar ist ja nun Folgendes in den Vereinigten Staaten geschehen, dass dieser Trumpsche Putsch gegen die Demokratie, dass der deshalb gescheitert ist, weil die Demokraten am Ende doch kapiert haben, selbst Mitch McConnell, ja, das habe ich auch in diesem Artikel geschrieben, dass die Institutionalisierung eines Systems jenseits von Wahlen zu einer Institutionalisierung von Enteignung führen würde, weil jeder Tyrann nichts anderes im Kopf hat als die Enteignung der Bürger an ihrem Eigentum. Das ist der Grund, warum der Mitch McConnell am Schluss gegen Trump, also das ist der Führer der konservativen republikanischen Partei im Senat, und der war Führer der Mehrheitsfraktion damals, ja, vor der Wahl. Und nach der Wahl von Biden und Kamala Harris ist also die Grundsituation entstanden, akzeptiert das Trump-Lager diese Wahl. Die akzeptieren es nicht. Aber die andere Fraktion innerhalb der Republikanischen Partei, da muss man jetzt genau hinschauen, nämlich Mitch McConnell und solche Leute haben gesagt, es gibt eine Basis, hinter die wir nicht zurückgehen wollen, und diese Basis ist die Eigentumsgesellschaft und die Eigentumsordnung und die in der amerikanischen Verfassung festgesetzten Regeln für die Freiheit des Eigentums. Jeder Bürger ist Eigentümer seiner selbst, steht in der amerikanischen Verfassung drin, auch in unserer. Und das heißt, dort haben wir eine Rückfallbremse, die aber auch nur funktioniert, wenn die Menschen sie kapieren. Das ist ja interessant, dass die Amerikaner, die Vereinigten, die Demokraten, die zum Teil nicht mal kapiert haben, weil sie gegen einen Präsidenten, der nicht mehr Präsident war, ein Impeachment-Verfahren in die Wege geleitet haben, das dann nur bedeutet, dass sich seine seine Präsidentschaft eigentlich verlängert. Das ist genau das, was der Trump wollte. Nein, in dem Augenblick, wo er abgewählt ist, hat der Mitch McConnell gesagt, kann man gegen Trump nur ein Verfahren der Kriminellen und Diebstahl und nach dem Strafgesetzbuch führen. Aber nicht nach der Verfassung und kein Impeachment-Verfahren. Wenn man das tut, dann verlängert man ja die Präsidentschaft von Trump, dann ist er noch Präsident und dann haben wir plötzlich zwei Präsidenten. Das ist doch irre. Ja, das haben die Demokraten nicht kapiert, das habe ich in dem Artikel geschrieben. Das hat auch zu keiner Resonanz geführt im Übrigen, aber das ist ein Nebenproblem. Kommen wir zurück zur Hauptfrage, die du gestellt hast. Die Hauptfrage ist, wie kann die Demokratie das verhindern? Dass aus ihrer Mitte, das haben wir jetzt in Deutschland erlebt, aus ihrer Mitte Feindschaft entsteht und die Feindschaft das Wesentliche des Politischen ist. Da gibt es also dieses Buch von dem Carl Schmitt, das ist immer wieder wichtig. Es ist ein geradezu teuflisches Buch. Ich habe Ihnen ja eine Literaturliste geschickt und ich darf also jetzt für die Hörer bei Radio Lora das noch zitieren. Carl Schmitt hat also 1932 zur Installation des Faschismus eine Erklärung in diesem Buch gegeben und die Erklärung ist die Machtübernahme gewesen, und zwar sagt er, der Begriff des Politischen, und dem haben die Demokraten damals nichts entgegenzusetzen gehabt. Auch ein Trauerspiel, muss ich ehrlich sagen. Ja. Und Sie können auch darüber bei mir auf meiner Homepage einen Artikel finden, und der heißt Von Freunden und Feinden über das Wesen des Kulturellen im Gegensatz zum rein Politischen. Und da setze ich mich also mit der Installation des Faschismus auseinander, der uns in Deutschland überrollt hat, weil wir die Demokratie nicht verteidigen konnten. Und du jetzt gerade eben gesagt hast, ist die faschistische Konterrevolution in Deutschland aus der deutschen schwachen demokratischen Republik, der Weimarer Republik, entstanden. Und die war nicht in der Lage, sich gegen diese Machtübernahme zu wehren, weil die Eliten das Volk verraten haben. Und das gehört auch zum Kontext unserer Verschwörungstheorien. Die Menschen, unsere Bürger, wissen, dass es Verschwörungen gegen sie gibt. Aber sie, und das ist die Paradoxie, laufen voll in die Arme ihrer Zerstörer, ihrer Feinde und akzeptieren, indem sie die Verschwörungstheorien glauben, die Verschwörungstheorien ihrer Gegner glauben, die Zerstörung ihrer Demokratie. Das ist die Ironie der Geschichte, die wir immer wieder haben, das will ich ja auch sagen mit diesen zwei grundsätzlichen Verschwörungstheorien der biologischen der Erde und des Bios durch die Vererbungslehre. Das sind im Grunde genommen Verschwörungstheorien gegen die Demokratie. In dem Augenblick, in dem die Bürger dieser Verschwörungstheorie glauben, fallen sie auf diese Verschwörung herein, die sie selbst enteignet. Das ist der Irrsinn. Ja, der absolute Irrsinn der Verschwörungstheoretiker ist der, dass sie etwas retten wollen und es durch ihre Rettungsversuche zerstören. Und die Rettungsversuche, dieses Hereinfallen auf die Rettungsversuche beginnt in Deutschland mit der illiberalen Demokratie. Das haben wir, ein Wort, das aus Ungarn stammt, das ist von Orban. Immer wieder interessant, der Bursche. Und das heißt bei Carl Schmitt nun verrückterweise, er sagt, der Begriff des Politischen ist der Begriff des Staates. Das ist der erste große Fehler in der ganzen Theorie, und das hat keiner kapiert, ja, in der Weimarer Republik. Die demokratischen Freunde haben nicht verstanden, dass der Grundgedanke schon falsch ist. Ja? Der Grundgedanke, das Wesen des Politischen ist nicht der Staat, sondern die Gemeinschaft, der Demos, die Demokratie. Und wenn ich das so ansetze, dass das Wesen des Politischen, Polis, Polites, heißt nichts anderes als Gemeinde, Stadtgemeinde und nicht Staat. Staat ist eine technische Organisation von Verwaltung. Nein, das Politische beginnt in der Gemeinschaft, in der Existenz. Und deshalb ist der Grundgedanke von Carl Schmitt schon falsch, aber den haben die Demokraten nicht abwehren können. Das ist tragisch. Gut, der Grundgedanke des Politischen, wenn er so gemacht wird oder so konstruiert wird, ist sozusagen immer ein exklusiver Ausschluss. Warum? Weil Staaten organisiert sind im Feudalismus, dass sie andere Staaten ausschließen. Und dass man dann die Feindschaft sucht, ja, gegen den anderen Staat an der Grenze. Die Inklusion, die Innenpolitik, die Weltinnenpolitik in der Gemeinschaft ist, dass wir Freunde suchen. Ja. Ich darf eine kurze Geschichte erzählen, um das zu illustrieren. Es gibt den Bismarckturm am Starnberger See, das ist in der Nähe unserer Bildungseinrichtung in Bernried. In Buchenried. Diesen Bismarckturm, den können Sie erwandern, da können Sie mal hingehen. Und der ist von der Bismarck-Gesellschaft im 19. Jahrhundert nach dem Krieg, ja, gegen Frankreich ist der geführt worden, aufgebaut worden. Der Bismarckturm, da sind also Fratzen von Kriegsgöttern drin. Und der deutsche, der germanische Kriegsgott, der blickt nach Westen, nach Frankreich und schaut dort den Erbfeind an. Bismarck. Ja. Übrigens, Bismarck war nicht so blöd wie die Freunde. Ja, er hat gesagt, irgendwann muss man auch mit Frankreich sich vereinigen, und die Annexion von Elsass-Lothringen war ein völliger Schwachsinn. Ja. Wenn wir heute nach Frankreich schauen, ja, hallo, dann sehen wir Freunde. Wir sehen aber auch Le Pen. Ja. Wenn wir nach England schauen, sehen wir Freunde. Wir sehen aber auch Boris Johnson, und dann sehen wir auch den Moncres, und dann sehen wir den Farage und Idioten, Faschisten. Bis dorthin. Also, wir haben es nicht mit außenpolitischen Feinden zu tun, sondern mit innenpolitischen. Das heißt, mit Leuten, die Inklusion und Exklusion verwechseln, die an die Stelle von Inklusion, von Freundschaft Feindschaft setzen. Und das beginnt eben bei Carl Schmitt, indem er sagt, Staaten sind kämpfende Gemeinschaften, ne? Und das hat dann zu dem blöden Spruch geführt, viel Feind, viel Ehr, also dümmer geht's nicht, ja? Weil wir gar kein Interesse, weil auch ein Staat übrigens gar kein Interesse daran haben kann, dass ihm die anderen Staaten Feind und feindlicher sind, sondern er hat auch in dem außenpolitischen Interesse ein Interesse daran, dass er mit anderen Staaten sich befreundet, weil die sonst gegen ihn Krieg führen. Also wenn wir uns mit Putins Russland auseinandersetzen, müssen wir uns so auseinandersetzen, dass wir die Feindschaft nicht verstärken, die der uns anbietet. Geschieht ja jetzt gerade. Aber wieder interessant ist an dieser Stelle, es wird die Zeit wieder knapp, dass der Polemos ins Spiel kommt. Ja, die Grundidee, die falsch ist, ist die, dass wir, wenn wir den Satz des Heraklit hören, der Polemos ist der Vater aller Dinge, dass wir das mit Krieg übersetzt haben. Ne? Der Krieg ist der Vater aller Dinge. Dabei heißt es in Wahrheit, der Polemos, der Streit bei Heraklit, ist der Vater aller gesellschaftlichen oder sozialen Verhältnisse, müsste man das heute übersetzen. Das heißt, wir sind in der Auseinandersetzung mit anderen Menschen mit uns selbst aber zuerst einmal in einem inneren Ausnahmezustand, und in diesem inneren Ausnahmezustand werden wir herausgenommen, durch uns mit anderen und anderen zu begegnen. In diesem Herausnahmezustand begegnen wir ihnen entweder als streitige Menschen, dann werden wir in den Polemos gehen, ja, in den Streit, oder wir werden die, ja, auch Gegner zu Feinden machen. Und das ist im Nationalsozialismus passiert. Das ist ihnen tatsächlich geglückt, aus den demokratischen Bürgern Feinde zu machen, nicht Gegner. Und ihnen alle Grundlagen des Eigentums zu entziehen. Am Schluss hat natürlich eh alles der Nationalsozialistischen Partei gehört und dem Führer, der angeblich nichts besessen hat. Dabei hat er das ganze deutsche Volk eingesackt gehabt und war sein Eigentum. Was ist also die Lösung aus dieser Fatalität? Die Lösung ist der Eigentumsgedanke der Liebe. In dem Augenblick, in dem wir lernen, andere Menschen zu lieben, in dem Augenblick sind wir auf einer ganz anderen Spur unterwegs, nämlich auf der, dass wir ihnen in der Übergabe des Lebens das, was wir erlebt haben im Leben und was wir auch erworben haben, dass wir ihnen dieses Erworbene geben. Das heißt, das, was wir als Eigentum ansehen, dass wir ihnen dieses als Erbschaft weitergeben, und das bedeutet, dass wir einen Ausnahmezustand akzeptieren, der im Anfang der Liebe zum Leben besteht und in der nächsten Generation nicht unsere tödlichen Feinde. Sterben werden wir nicht wegen unserer Nachkommen, sondern sterben werden wir wegen uns selbst. Und wenn wir Kultur vererben, das ist ein großer Gedanke eigentlich, der schon bei Sokrates beginnt. Das wird Sie nicht wundern, wenn ich das sage. Ja. Ist aber tatsächlich wahr. Der große Gedanke ist, dass wir Kultur vererben, und in dem Augenblick, in dem wir Kultur vererben, in unserer Familie und an unsere Kinder und Kindeskinder, werden wir ein inklusives Verhältnis vererben. Der Nationalsozialismus hat aus dem Polemos die Feindschaft gemacht. Er hat gesagt, der Kriegszustand ist der Normalzustand im Leben. Der Krieg ist der Vater aller Dinge. Und das war der Missbrauch. Das hat der Heraklit nie gesagt, und das ist auch im Leben gar nicht möglich. Allerdings wird es immer wieder gemacht. Und es führt aber zur Zerstörung. Die zerstörerische Schöpfung ist das Gegenstück zur schöpferischen Schöpfung, zur liebenden Schöpfung, zur Erfindung von Welt, ja, zu einer Schöpfung, die in der kreativen Schöpfung stattfindet. Kreation ist etwas Positives, und die Kreation einer neuen Welt ist die Kreation, die Schöpfung einer positiven neuen Welt und nicht die Zerstörung. Und wenn man diese Feindschaftstheorie von Carl Schmitt akzeptiert, ist man auf der zerstörerischen Schöpfung unterwegs. Wenn man sozusagen Außenverhältnisse, auch innerhalb der Familien, immer nur als Exklusion sieht: Du bist mein Feind. Jesus hat es nie so gemeint. Er hat gesagt: Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Der liebende Nächste bist du. Du musst dich selbst lieben lernen. Und das ist tatsächlich die schwerste existenzielle Aufgabe. Und an der werden wir hier weiterarbeiten. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Und ich bin optimistisch, dass wir dieses Projekt tatsächlich stemmen. Vielen Dank und einen schönen Gruß nach Österreich, nach Tokio und sonst wohin, und auch nach Niederbayern.